Heute Social Selling im Corporate Influencer Club LinkedIn Live Audio mit Britta Behrens und Michaela Wüst.
Der Corporate Influencer Podcast mit Klaus Eck, Alex Wunschel und Winfried Ebner.
Und der Alex Wunschel begrüßt euch, sitzt aber heute hinter dem Mischpult hier in der Klangstelle mal wieder und begrüßt euch zu dieser Ausgabe, zu dem Mitschnitt vom Corporate Influencer Club LinkedIn Social Audio Event am 11.04., was für mich jetzt gerade gestern war, für euch wahrscheinlich letzte Woche, weil das dann nächste Woche und so weiter. Da war die Michi Wüst von der Dativ mit zu Gast und die Britta Behrens, LinkedIn-Expertin, und der Winnie und der Klaus, die haben sich mit den beiden über das Thema Social Selling ausgetauscht. Kleine redaktionelle Hinweise von meiner Seite. Wir haben natürlich nur den Gesprächspart genommen, das heißt die knapp 30 Minuten oder etwas über 30 Minuten und das Warm-up und das charmante Housekeeping vom Winnie etwas weggeschnitten, denn wir wollen ja quasi akustisch euch das Filetstück liefern. Und es gab zwei Fragen, die habe ich euch paraphrasiert, das heißt, ihr werdet mich dann zwischendrin mal kurz hören, denn wir hatten von den beiden ja keine Genehmigung oder Einwilligung eingeholt. Das heißt, wir wollen es heute mal ganz korrekt machen. Keine Genehmigung eingeholt, dass wir das Ganze als Podcast ausliefern, also mitschneiden. Deswegen, weil die Fragen super interessant waren, paraphrasiere, also ich spreche sie einfach nach und sag, was sie gefragt haben. So einfach machen wir es doch. So, und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit Micha, mit Michi, Britta, Klaus und Winnie und weitere Details, wenn ihr wollt, dann im Epilog am Ende der Ausgabe. Jetzt viel Spaß.
Hallo Klaus, schön, dass du da bist. Du bist heute Co-Moderator. Hallo Klaus.
Ja, hallo Winnie. Winnie Ebner hört ihr da, der hat das schon angekündigt. Wir sind hier im Corporate Influencer Club Nummer 40 sogar schon und reden heute über das Thema Social Selling, worüber ich mich sehr freue, dass wir auch ganz illustre Gäste haben, die sich sehr gut mit diesem Thema auskennen. Ganz besonders freue ich mich natürlich über Michaela Wüst, dass du heute dabei bist für die Dativ und ihr habt mit dem Thema Social Selling ja auch schon angefangen. Ihr macht seit vielen Jahren jetzt ein Corporate Influencer Programm. Schön, dass du dabei bist, liebe Michaela.
Danke für die Einladung, Klaus.
Und als nächstes stelle ich die Britta Behrens, die ich, glaube ich, gar nicht vorstellen muss, als LinkedIn-Expertin vor, die ja nicht nur das Wort Sales-Pfosten geprägt hat, sondern auch ganz viele Tipps zum Thema LinkedIn geben kann. Schön, dass du dabei bist, liebe Britta.
Hallo Klaus, ich freue mich auf das Gespräch heute und bringe ganz viele Social-Selling-Insights mit.
Sehr cool. Die erste Frage ist, und vielleicht eine schnelle Runde, Michi, wenn du Social Selling definieren würdest, wie würdest du das definieren?
Ich würde Social Selling als Vertrauensaufbau zu potenziellen, aber auch bestehenden Kundinnen und Kunden bezeichnen, eben über die Social Media Aktivitäten.
Dankeschön. Britta, was ist Social Selling für dich?
Ja, mein Leitspruch bei Social Selling ist: Social Selling is the art not to sell, you will make them buy. Das bedeutet, ich bin nicht auf sozialen Medien, um aktiv zu verkaufen, sondern ich sorge dafür, durch eine starke Positionierung, durch starke Kommunikation und qualitatives Networking vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen, sodass die Leute auf mich und meine Expertise und das Unternehmen aufmerksam werden und dann bei mir an der Tür anklopfen und mit mir zusammenarbeiten wollen.
Das hört sich ja auf den ersten Blick sehr schön an, ist aber nicht ganz einfach, weil es auch zeitaufwendig ist. Das heißt ja, Michi, dass man sich gut positionieren muss, dass man regelmäßig Inhalte veröffentlichen sollte auf LinkedIn, weil Social Selling, da reden wir ja vor allen Dingen von LinkedIn. Das wird aber vielen, gerade die im Sales-Bereich sind, doch sehr schwer fallen. Wie reagieren denn die Vertriebsleute bei der Dativ darauf, dass sie sich jetzt so stark positionieren sollen, sich so stark in der digitalen Öffentlichkeit zeigen sollen?
Also ich muss sagen, das Thema ist bei uns so richtig ins Laufen gekommen seit letztem Jahr und wir haben da mit einem Piloten gestartet, mit zwei BotschafterInnen und haben das dann unternehmensweit ausgerollt und gefühlt so seit letztem Jahr wirklich ist da auch die Einstellung hat sich ein bisschen geändert. Also zu Beginn war es wirklich noch, wie kriege ich das in meinem Arbeitsalltag unter? Ich habe dafür doch gar keine Zeit. Und mittlerweile ist es aber bei vielen wirklich schon so, dass sie sagen, sie haben da eine Routine entwickelt und sie sehen es nicht mehr on top zu ihrem Daily Business, sondern sehen es wirklich einfach als weiteren Kontaktpunkt zu ihren bestehenden Kundinnen und Kunden, der eben zum Teil auch bestehende Kontaktpunkte einfach reduziert. Also wir erreichen über Social Media einfach viel mehr oder auf anderen Wegen andere Leute, wie wir es jetzt bei einer Telefonaktion oder Face-to-Face tun. Und deswegen, glaube ich, ist es einfach viel mehr als integraler Bestandteil der Arbeit, der Daily, des Daily Business unserer Vertrieblerinnen zu sehen, wie jetzt als On-Top-Geschäft. Und das sehen immer mehr Kolleginnen und Kollegen auch so.
Das heißt, es ist eigentlich genauso wie Telefon, E-Mail. Es ist ein weiterer Kanal, den man nutzen kann, Michi. Und das heißt ja in aller Konsequenz, es ist Relationship Management, was man eben auf einen weiteren Kanal betreibt, oder?
Absolut. Und da gehört eben dasselbe dazu wie auf den anderen Kanälen auch, dass man sich mit dem Kanal selbst auseinandersetzt, mit den Möglichkeiten und die dann auch für sich nutzt.
Britta, wie startet man denn am besten als Social Seller, wenn man eben sich positionieren will?
Genau, der erste Baustein, ganz, ganz wichtig, ist das eigene persönliche Profil. Weil bevor ich natürlich Vernetzungsanfragen rausschicke oder einen eigenen Beitrag veröffentliche, sollte natürlich meine Positionierung klar sein. Das heißt, ich sollte mich erstmal wirklich mit meinen Zielen, was will ich erreichen? Im Social Selling geht es dann natürlich meistens Marketing, vertriebslastig. Ich will neue Kunden gewinnen. Also baue ich erstmal mein Profil vernünftig auf, sodass die Leute wissen, welchen Verantwortungsbereich habe ich inne, für wen arbeite ich und warum ist es eigentlich so gut, sich mit mir zu vernetzen. Und dann sollte ich eben anfangen, mein bestehendes Netzwerk zu digitalisieren, auf LinkedIn zusammenzutrommeln, weil das sind natürlich die Personen, wo ich schon vertrauensvolle Beziehungen aufgebaut habe. Und dann, das sind auch die Leute, wenn ich halt dann auch die ersten Beiträge veröffentliche, was natürlich die größte Hürde ist, selbst in die Sichtbarkeit stark zu gehen, dass ich dann die Möglichkeit habe, eben durch diese Menschen schon die ersten Engagements zu bekommen, um dann auch deutlich sichtbarer bei anderen zu werden.
Danke, Britta. Ich würde gerne nochmal zurückgehen, auch zu Michaela, die hat gesagt, integraler Bestandteil, weiterer Kanal. Was ist denn für dich das Besondere an LinkedIn und dem Social-Media-Kanal, wenn man Richtung Sales und Vertrieb denkt?
Die 1-zu-N-Kommunikation auf jeden Fall, weil ich erreiche ja durch meine Beiträge nicht nur einzelne Personen, sondern in dem Fall viele. Und die Britta hat so schön gesagt, man etabliert sich eben durch einen konsistenten Auftritt als Expertin oder als Experte für sein Thema, etabliert man sich so ein Standing und wird dann im besten Fall von den Personen, die Interesse an den eigenen Produkten, Lösungen oder Themen haben, selbst angesprochen. Das heißt, es ist nicht mehr dieser Push-Effekt, der im Vertrieb sehr klassisch ist, sondern eher dieser Pull-Effekt, dass die Leute, die wirklich Interesse an mir, meinen Lösungen, meinen Themen haben, auf mich zu kommen. Und ich glaube, das ist auch eine Besonderheit von LinkedIn, dass man das dadurch generieren kann.
Vielleicht eine Nachfrage. Du sprachst von zwei Piloten im letzten Jahr. Hat sich das zu diesem Pull bei den zwei entwickelt? Oder wie geben die Feedback, nachdem sie angefangen haben, Social Selling zu machen?
Also eine der beiden ist jetzt aktuell in Elternzeit. Dementsprechend da ist es gerade eher ruhiger. Aber der Daniel Wiemann, der jetzt vielleicht auch dem einen oder der anderen schon ein Begriff sein könnte, der ist auf jeden Fall sehr aktiv auf LinkedIn. Der war davor schon relativ aktiv und konnte dadurch auch wirklich seinen Auftritt nochmal professionalisieren. Und von dem haben wir auch tatsächlich das Feedback bekommen, dass er auch Umsätze über LinkedIn mittlerweile generiert hat. Also nicht über die Plattform selbst, aber eben dadurch neue Kunden gewinnen konnte und eben dadurch auch wirklich Umsatzgewinne machen konnte. Also es ist erfolgreich.
Danke dir. Britta, du hast ja den Begriff Salesposten geprägt. Welcher Content funktioniert denn für den Vertrieb, wenn es nicht die direkte Ansprache ist? Hast du mal 10 Minuten oder willst du 5-stellig verdienen monatlich?
Ja, das Wichtige ist, erstmal eine Themenaffinität, eine Gemeinsamkeit zu finden und eben bei der Kontaktanfrage nicht mit einer persönlichen Unternehmensvorstellung zu pitchen und gleich um einen Termin zu fragen, sondern eben das Profil der Person, die in die eigene Zielgruppe reinfällt, zu prüfen, zu schauen, welche Aktivitäten hat diese Person auf LinkedIn, wo haben wir Gemeinsamkeiten und eben dann über diese gemeinsamen Themen erstmal den Kontakt anbahnen und dann über den eigenen Content halt dann aufwärmen, sodass man halt wirklich mit dem gemeinsamen Themenaustausch öffentlich oder hinterher im 1-zu-1 quasi erstmal eine Vertrauensbasis aufbaut und einiges von seiner Expertise preisgibt, sodass die Leute halt auch sehen, okay, das ist die richtige Person, die kann ich zu dem Thema fragen und es lohnt sich, mit dieser Person im Netzwerk verbunden zu sein.
Mhm. Du sprachst von Themenaffinität, das ist ja Du hast am Anfang gesagt, hey, wenn dein Profil mit den richtigen Themen erstmal drinsteht, kann man diese Themenaffinität auch recht einfach herstellen. Wann fängst du an von Direktnachrichten? Oh, ich habe gelesen, du arbeitest am Thema XY. Ich würde mich gerne mit dir dazu austauschen, in den öffentlichen Diskurs mit Engagement und Ad Peter Pan zu gehen. Gibt es da für dich da eine Regel oder ist es für dich ganz nativ? Wie gehst du damit um? Britta.
Ich schaue meistens wirklich quer durch meinen Newsfeed und sehe dann passende Leute, die zu den Themen was veröffentlichen. Oder die LinkedIn-Suche ist ja mittlerweile so stark aufgebohrt, dass ich ja eben nach Themenbeiträgen suchen kann, länderspezifisch mir das anschauen kann und dann mit den Beiträgen interagiere. So dass es auch häufig passiert, dass wenn ich dort einen Fachkommentar hinterlasse, dass eben der Autor oder die Autorin auf mich aufmerksam wird und selbst dann nicht mal ich die Kontaktanfrage setze, sondern die Person halt dann an mir interessiert ist und sieht, oh cool, das war ja ein cooler Austausch hier auf LinkedIn, ich würde gerne mich mit der Britta vernetzen. Oder ich beziehe mich halt dann auf die einzelnen Beiträge und sage, hey, ich bin auch in dem Bereich tätig und würde mich freuen, wenn wir uns hier zukünftig weiter zu dem Thema austauschen.
Dazu, Britta, musst du natürlich erstmal Vertrauen aufbauen und das schaffen, dass die Leute wirklich dir zuhören, mit dir ins Gespräch kommen wollen. Das heißt ja regelmäßig Content veröffentlichen und dabei glaube ich, Michi, dass es ja auch ganz wichtig ist, bei Sales-Leuten auch erstmal für Klarheit zu sorgen, wie dieser Content aufgebaut wird, dass er nicht werblich sein sollte im Sinne von, das sind unsere Leistungen, sondern im Sinne von fachlich, das bieten wir an, beziehungsweise das weiß ich. Wie macht ihr das, Michi?
Ja, also wir hatten unseren BotschafterInnen, also erst in dem Pilot zu Beginn und dann eben ausgerollt auf eine Projektgruppe und auf die ganze Community ein Selbstlernangebot zur Verfügung gestellt, wo wir dann eben den BotschafterInnen eine Anleitung gegeben haben, welcher Content eignet sich denn und haben da eben gezeigt, okay, ihr solltet zwar auf der einen Seite, wie du gerade so schön gesagt hast, Klaus, auf jeden Fall eure fachliche Expertise positionieren und da eurem Netzwerk, eurer Community einen Mehrwert liefern, aber auf der anderen Seite auch gleichzeitig Social Content liefern, also persönlich irgendwo auch auf einer Ebene mit deinem Netzwerk irgendwo zu connecten, um eben diesen Vertrauensaufbau zu schaffen. Und persönlich heißt an der Stelle auch nicht privat, das heißt irgendwie, man muss nicht darüber sprechen, welches Volleyball-Match habe ich jetzt am Sonntag, sondern vielleicht eher, welche Erfahrungen habe ich in der Vergangenheit gemacht, mit denen ich dir jetzt bei deinem konkreten Problem oder bei deiner vielleicht Herausforderung, vor der du gerade stehst, helfen kann. Und da haben wir so 2-3 Schablonen an die Hand gegeben, was jetzt so Expertenwissen-Content angeht, was auf der einen Seite eher so Conversion-Content angeht, was wiederum ja die ja eine Handlungsaufforderung darstellt und auf der anderen Seite, was diesen Social-Content angeht, muss dann eher auf die persönliche Ebene einzahlt.
Michi, du hast gesagt, ihr habt jetzt auch einen Podcast, der heißt Social Selling oder du sagst vielleicht den genauen Titel. Ich habe heute mal kurz reingehört. Was sind da die ersten Learnings, die ihr nach 3-4 Episoden habt?
Also der Podcast heißt Social Media Geflüster und wir haben jetzt genau die 4. Folge mittlerweile rausgebracht von 6 Stück. Da haben wir erstmal zu Beginn erklärt, was Social Selling überhaupt bei Date für uns bedeutet. Und dann hatten wir sowohl den Daniel Niemann eben als internen Gast, aber dann auch externe Gästinnen und Gäste, jetzt die Judith Außer, die auch hier im Call heute dabei ist, zu Gast, wo wir über das Thema Social Selling gesprochen haben und die von unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet haben. Also mit der Judith zum Beispiel, wie funktioniert Social Selling bei Bechtle? Dann wiederum mit der Lisa Zöfken von Pommes al Dente. Was bedeutet Storytelling im Kontext von Social Selling? Und so eben verschiedene Blickwinkel eingenommen auf dieses Thema. Und was uns irgendwie so nach den einzelnen Folgen immer klarer geworden ist, Social Selling bedeutet nicht zwingend nur Vertrieb. Also es bedeutet ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, dieser Vertrauensaufbau zu Kundinnen und Kunden, zu Mitgliedern. Das ist nicht nur vertriebbasiert, sondern es ist ja an jedem Kontaktpunkt, den unsere Kolleginnen und Kollegen zu unseren Mitgliedern, Kundinnen und Kunden haben. Mhm. Und das war irgendwie auch nochmal so ein Mind-Switch, zumindest bei mir, dass ich gesagt habe, okay, also weil auch einige Kolleginnen und Kollegen aus dem BotschafterInnenkreis sich dann so ein bisschen ausgeschlossen gefühlt haben, haben so gesagt, das betrifft mich ja gar nicht, dieses Thema Social Selling. Und doch, es betrifft alle, die wirklich Kontakte zu Kundinnen und Kunden haben.
Danke für den Punkt. Also es ist nicht Social Selling, sondern Social und Selling. Vielleicht. Danke. Jetzt gibt es natürlich auch Tools und Möglichkeiten, dass man sich das Thema wer arbeitet auf meinen Themen und wie sollte ich mich mit denen vernetzen? Mach, da wird immer wieder der LinkedIn Sales Navigator genannt. Britta, wie arbeitest du damit?
Ich persönlich liebe den Sales Navigator. Ich brauche ihn aber selber nicht wie so ein Sales Development Manager, die Software wirklich täglich einzusetzen, sondern ich schule natürlich viele Sales-Leute, das zu nutzen. Für den klassischen Sales-Vertriebler sollte das wirklich wie so ein E-Mail-Postfach genutzt werden. Wirklich täglich sollte ich 15, 30 Minuten im Sales Navigator verharren, denn der große Vorteil vom Sales Navigator ist, dass ich dort meine potenziellen Kunden und bestehenden Kunden quasi in Leadlisten sammeln kann und dann einen dedizierten Newsfeed im Sales Navigator bekomme, nämlich nur von den Leuten, die mich halt wirklich kundenspezifisch interessieren, und kann dort halt dann jenseits vom LinkedIn-Algorithmus und vom Newsfeed, der mich sonst in andere Themen vielleicht auch reinziehen würde, kommunizieren, und habe natürlich immense Suchmöglichkeiten, noch deutlich mehr Recherchemöglichkeiten mit verschiedenen Filterfunktionen, um halt dann auch richtige neue potenzielle Kunden zu finden und die mir dann halt natürlich dann ins Netzwerk zu holen.
Ja, cool. Also ich höre auch immer mehr, wenn ich berate, dass diese Überforderung des Feeds und wie kann ich mich strukturieren, wie kann ich fokussierter auf dieses LinkedIn zugreifen, das ist immer eine Anforderung, die immer mehr wird. Klaus hat dazu einen Beitrag auch mal gepostet, wie man sich sein Feed auch kuratieren kann. Den kommentieren wir mal unter dieser Ankündigung. Aber apropos Ankündigung, wir werden jetzt gleich, wenn ihr mit auf die Bühne kommen wollt und kommentieren wollt oder eine Frage stellen wollt, dann macht das und geht kurz, dann meldet euch einfach. Und ich würde jetzt einfach schauen, dass ich, Klaus hat gerade ein technisches Problem, von daher würde ich die nächste Frage stellen nochmal an die Michi. Und dann würde ich euch bitten, wenn ihr eine Frage stellen wollt, dass ihr euch einfach meldet, dann nehmen wir euch mit auf die Bühne und dann können wir das Gespräch in den letzten 10 Minuten einfach öffnen. Michi. Klaus hat so schön geschrieben, auch schon über das Thema digitale Nähe. Wie versuchst du, digitale Nähe herzustellen in deinen Postings oder in deiner Interaktion auf LinkedIn?
Also so auf meine Beiträge im Post gesehen, versuche ich, digitale Nähe herzustellen, indem ich eben Einblicke in meinen Arbeitsalltag gebe und da eben meine Sichtweisen, meine Erfahrungen teile und nicht ganz so generisch schreibe. Aber ich finde, diese Nähe aufzubauen geht auch über das Beitragsschreiben hinaus. Also das ist auch ganz viel Community-Management. Das heißt auch wirklich auf Kommentare einzugehen. Ich finde es immer super wertvoll, wenn man wirklich auch Kommentare bekommt, die inhaltlich weitergehen. Also wo es nicht nur so ein super gemacht und toll und wie auch immer ist, sondern die auch wirklich inhaltlich nochmal einen anderen Blickwinkel auch aufzeigen. Das hilft auf jeden Fall, dann auch eben über Privatnachrichten zu gehen. Also da freue ich mich auch immer, wenn ich dann Privatnachrichten bekomme oder selber eben auch welche schreibe. Also ich glaube, da geht ganz viel über Community Management. Es ist gar nicht mal nur so über dieses Beiträge schreiben und Einblicke geben, sondern eben darüber hinaus.
Dankeschön. Britta, jetzt nochmal eine Frage an dich, bevor wir auch weitere Teilnehmerinnen zulassen. Ich bekomme auch manchmal direkt Mails, wenn ich jemanden kontaktiert habe, wo ich denke, das ist automatisiert, weil ich dann eine ganz lange Mail bekomme mit ganz viel Content. Wie gehst du damit um, wenn du quasi einen Neukontakt hast und dann kommt ein langer Sermon an Informationen?
Ich habe da mittlerweile regelmäßig so Standardantworten, die dann auf den Case passen. Manchmal muss ich sie noch etwas personalisieren, aber ich habe so Standardantworten, dass ich halt dann TLDR sage, ist ein bisschen zu lange. Oder ich habe mittlerweile ja auch mit dem Alexander Böker von den Nerds schöne Podcast-Folgen zur Direktansprache und wie man eben Vernetzungsanfragen stellt, dass sie kurz und knackig und eben themenaffin sein sollten und nicht ein eigener Sales-Pitch sein sollte, um den ersten Fuß in die Tür zu kriegen. Verweise ich dann immer gerne auf Podcast-Folgen und referenziere dann meine eigene Expertise, vielleicht mal ein Social Selling und keine Kaltakquise auf LinkedIn zu betreiben. Wenn mir die Zeit fehlt, und so viel Zeit haben wir auch nicht, deswegen der Tipp auch an alle, macht euch nicht immer zwingend die Mühe, den Leuten nochmal eine Antwort zu geben oder euch rechtfertigen zu müssen, warum das jetzt nicht die feine englische Art war, sondern drückt einfach auf nicht annehmen und dann ist der Kontakt raus. Oder wenn diese Mail halt nach der Kontaktanfrage, weil die Anfrage ohne Nachricht kam und danach der Sales Pitch, seid euch nicht zu fein dafür, diesen Kontakt einfach dann auch wieder aus dem Netzwerk zu schmeißen.
Das Kontaktmanagement scheint wirklich für viele Menschen auf LinkedIn schwierig zu sein. Ich stelle immer wieder auch bei Sales-Leuten fest, dass die gar nicht so viele Kontakte haben wollen. Wir haben ja vorhin auch über den Sales Navigator gesprochen. Es gibt auch viele andere Tools. Die werden von Sales-Leuten oft gar nicht eingesetzt, weil sie davon völlig überfordert sind, beziehungsweise weil sie die Hausaufgaben nicht gemacht haben, sprich sich nicht gut positioniert haben, noch gar nicht so viele Inhalte auch veröffentlicht haben. Michi, wie siehst du das? Muss man nicht erstmal als auf LinkedIn lernen, damit überhaupt umzugehen, Kontakte auch auszubauen, langsam auszubauen und mit diesem Kontakte-Management, von dem ja auch Britta vorhin gesprochen hat, erstmal umgehen lernen, bevor man dann den Sales Navigator einsetzen kann? Was meinst du?
Also ich glaube, da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Also bei uns in der Community ist es auf jeden Fall so, dass die meisten beziehungsweise alle wirklich so gestartet sind, dass sie erstmal grundsätzlich Erfahrungen mit LinkedIn als Plattform gesammelt haben. Mit, wie Britta auch vorhin gesagt hat, der erste Schritt ist wirklich ja die Positionierung. Und wenn ich ein aussagekräftiges und ja wirklich sehr spezifisches Profil habe, ich glaube, dann schließe ich auch schon mal viele Anfragen einfach aus. Und dann ist, glaube ich, auch so ein bisschen am Anfang die Schwierigkeit, dass ich natürlich irgendwo mein Netzwerk aufbauen möchte, da schnell wachsen möchte, vielleicht auf der anderen Seite auch. Aber da dann drauf zu gucken, okay, was sind jetzt wirklich qualitative Kontakte und nicht nur quantitative Kontakte. Und ich glaube, wenn man da ein Gefühl dafür entwickelt hat, dann kann man auch jederzeit dann auch mit dem LinkedIn Sales Navigator starten, wenn es einen nicht persönlich überfordert. Und ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen persönliches Gusto.
Was ich halt immer wieder raushöre, ist halt, alle sagen, ich möchte qualifizierte Kontakte haben. Und das ist oft auch die Ausrede, um überhaupt Kontakte-Management zu machen, oder? Michi?
Die Ausrede, um generell Kontaktemanagement zu machen. Ja, also ich würde schon sagen, dass man darauf schauen sollte, wer stellt einem Anfragen, welche Anfragen nimmt man an, wer folgt einem auch. Also da immer mal wieder drauf zu schauen und zu gucken, okay, ist es wirklich das Netzwerk, das ich haben möchte? Ist es die Zielgruppe, die ich mit meinen Inhalten überhaupt erreichen möchte? Weil wenn ich die ganze Zeit Inhalte in die Welt rausballer und dann quasi diesen vorhin erwähnten Pull-Effekt erwarte von den Personen, die ich eben anspreche und die es gar nicht im Endeffekt die Zielgruppe ist, mit denen ich einen Mehrwert liefern könnte, dann ist es natürlich irgendwo fragwürdig. Deswegen auf jeden Fall darauf achten, wer sendet die Anfragen und welche Anfragen nehme ich auch an.
Das ist ja die eine Seite, Britta. Die andere Seite besteht ja darin, dass ich selbst aktiv Anfragen rausschicken kann. Wie viele Anfragen stellst du in der Woche an neue Kontakte, Britta?
Ganz ehrlich gesagt hat sich das bei mir halt komplett umgedreht, weil ich natürlich mich so stark positioniert habe, dass ich eher von Vernetzungsanfragen überschwemmt werde und ich temporär immer dann, wenn ich im Newsfeed auf neue interessante Leute stoße, auch in den Diskussionen halt bei den Kommentaren. Deswegen Tipp, kommentiert strategisch bei euren Themen, bei anderen Leuten, die einen guten Beitrag geschrieben haben. Das spart euch sehr viel Zeit, als einen eigenen Beitrag zu schreiben. Und wenn ich dann starke Kommentare bei anderen schreibe, kriege ich halt die Vernetzungsanfragen. Oder ich sehe halt Leute, die coole Kommentare bei Diskussionen dazugeben und merke, oh, da ist ein Zweitkontakt, den sollte ich mir mal ins Netzwerk holen. Das könnte zukünftig spannend werden. Also wirklich durch meine tägliche Kommunikation auf LinkedIn. Und ich bin da natürlich sehr privilegiert, da das halt mein Spezialgeschäft mittlerweile geworden ist und ich somit halt sehr viele Stunden auf LinkedIn am Tag verbringen darf und dann quasi immer so als Beifang einige Kontaktanfragen rausschicke. Ich empfehle sonst immer meinen Coaches, die ich da unterstütze, so die 5x5-Strategie, dass ich mindestens 5 Kontaktanfragen pro Tag rausschicke, weil dann habe ich im Monat 100 neue Leute, die relevant für mich sind, im Netzwerk.
Da bist du sehr optimistisch, Britta. Meine Erfahrung im Sales-Bereich ist wirklich 5 Leute in der Woche. In der Woche, nee, sagen die meisten. 5 Leute pro Tag. Das macht kaum jemand.
Ich wusste das. Ich wusste, das ist so schön. Die Zahl wollte der Klaus, der Britta rauskitzeln.
Wollte er wieder haben, ja.
Genau, nee, ist auch wichtig, weil wir sehen, also du bist LinkedIn-Experte, es steht in deinem Profil drin, du arbeitest anders mit LinkedIn wie jetzt ein Corporate-Influencer, der gerade angefangen hat und sich schwer tut, Kontaktanfragen von Fremden, Anführungszeichen fremden Menschen, die über Interaktion kommen, anzunehmen. Aber ich finde diesen Punkt, den du gesagt hast, hey, investiert gar nicht so viel in den eigenen Beitrag, sondern sucht relevante Themen, in dessen Diskurs du gehen konntest oder solltest. Das finde ich enorm wichtig. Discord ist ein gutes Thema. Ihr könnt euch untereinander vernetzen. Wir sind gut 70 zurzeit. Also wenn jemand noch eine Frage stellen möchte, wenn jemand noch eine Ergänzung machen möchte, seid ihr herzlich eingeladen. Wir machen hier nicht einen Podcast, sondern ein LinkedIn Live. Und da kommt auch schon jemand.
Und dann kam Alexandra auf die akustische Bühne sozusagen und hat eine sehr spannende Frage gestellt. Wie sieht's denn eigentlich aus mit den Tags? Wie viele Leute sollte ich, darf ich, kann ich eigentlich vertaggen? Was ist sinnvoll und was nicht? Und die Antworten hört ihr jetzt.
Die Frage, liebe Alexandra, würde ich gleich direkt an Britta weitergeben.
Sehr gerne. Alexandra, Tagging ist wichtig. Aber halt, wie du sagst, nicht spammy, bitte nicht 30, 40 Leute markieren. Grenze ist auch mittlerweile 40 Personen und Company Pages. Hat auch negative Auswirkungen, wenn nämlich der größte Teil von diesen 40 Leuten dann nicht reagiert, wird der Beitrag auch nicht mehr ausgespielt, weil eben so ein Reichweiten-Hashing stattfindet. Ganz, ganz wichtig, wenn ihr da 2, 3 Leute kennt in der Branche, die eine Expertise haben und ihr wisst, die sind auch auf LinkedIn aktiv und die sind super an dem Thema interessiert und ihr macht das Thema auf, dann markiert die Leute. Gut ist es natürlich, wenn man 2, 3 enge Kontakte schon in seinem Netzwerk hat, wo man weiß, da passt das Thema wie Faust aufs Auge, dass die sich dann an der Diskussion beteiligen und somit halt dann auch eine Notification bekommen und dann die Diskussion sehr früh mitgestalten können. Also unbedingt machen, aber wirklich so auf 2, 3, 4 Leute beschränken und dann läuft der Beitrag sehr gut an.
Also in einem kleinen Nebensatz war da ein super Insight aus meiner Sicht, weil das heißt auch, also ich habe auch meine Probleme damit, wenn mich Personen im Beitrag vertaggen. Im Bild kann man ja die eigene Vertaggung auch wieder rausnehmen. Aber das, was ich nochmal wichtig finde, ist 30 Leute oder 25 Leute im Bild vertaggen, 20 davon reagieren nicht, wird im Algorithmus abgestraft. Das hat man hat eigentlich dann einen negativen Seiteneffekt, wenn man Leute taggt, die mit dem Inhalt gar nicht interagieren. Das war mir nochmal ganz wichtig. Danke, Britta, für den Kommentar.
Dankeschön. Vor allen Dingen wirkt das wirklich wie Spam, wenn man das zu oft macht. Deshalb sollte man da sehr vorsichtig mit umgehen. Und Michi, ich glaube, das ist ja auch immer wieder die Diskussion, darf ich überhaupt meine ganzen Kollegen und Kolleginnen taggen? Ist das sinnvoll bei Postings? Wie handhabt ihr das bei der DATEV?
Also dürfen, glaube ich, jeder, der auf LinkedIn ist, hat ja eine gewisse Sichtbarkeit oder eine gewisse Bereitschaft, auch dort sichtbar zu werden. Dementsprechend würde ich das dürfen gar nicht mal unbedingt in Frage stellen. Aber dann schließe ich mich einfach der Britta an. Es macht einfach keinen Sinn, mehr wie 5 Personen zu taggen. Und ich glaube auch gerade, wenn man über Projekte, über Meilensteine, über Zusammenarbeit spricht, sollte man einfach die Personen hervorheben oder den Personen auch mit eine Bühne geben, die da mitgewirkt haben. Und ich glaube, das reicht dann an der Stelle auch schon, weil das sind ja genau die Personen, wo man ja auch möchte, dass die den Beitrag lesen und die dann auch im Zweifel in Diskussion mit dem Netzwerk einsteigen könnten. Und das ist völlig ausreichend.
Was ja völlig unterschätzt ist, ist LinkedIn Audio. Ihr habt hier natürlich die Möglichkeit, auf die verschiedenen Bilder der Leute zu gehen und dadurch natürlich auch euer Netzwerk zu erweitern. Das könnte man natürlich auch im Social Selling ganz gut einsetzen. Michi, habt ihr schon drüber nachgedacht, dass ihr so etwas auch dafür einsetzt, um Veranstaltungen zu machen, um vielleicht auch potenzielle Kunden oder Kunden einzuladen?
Also bislang tatsächlich noch nicht, aber es steht auf jeden Fall auch noch in unserem Backlog.
Das heißt, weitere Innovationen werden uns erwarten. Lieber Winnie, ich glaube, da wird noch einiges auf uns zukommen.
Genau, ich habe jetzt noch 2 Wortmeldungen. Die würde ich gerne noch draufnehmen und uns einen kleinen Overlay bis 18.05 Uhr beziehungsweise 18.10 Uhr geben. Und dann würden wir eine Abschlussrunde machen, damit man auch nicht zu viel überziehen.
Peter kam mit auf die Bühne und hat die Frage nach der Verifizierungsfunktion von LinkedIn gestellt. Ist das denn sinnvoll? Sollte man das machen? Wann, wie, wo? Und hilft das nicht vielleicht jetzt wirklich auch zukünftig gegen Fake-Accounts?
Also vielleicht ein, zwei Sachen dazu. Also ich wollte es machen. Mein Personalausweis ist nicht jung genug, um es zu tun. Aber viel wichtiger finde ich die Zwei-Faktor-Authentifizierung, dass deine Identität nicht so einfach gestohlen werden kann. Aber die Britta möchte noch was dazu sagen.
Ja, das ist ein sehr leidenschaftliches Thema gerade von mir. Das wird auch in meiner OMR-Speech einer der ersten Punkte sein. Die Verifizierung ist sehr wichtig, weil eben wir ein riesen Fake-Follower-Problem haben. Vorgestern kam der Community-Report raus von LinkedIn, wo halt dann die direkten Löschungen von Fake-Accounts präsentiert werden und wie viele von Mitgliedern gemeldet worden sind. Und das ist wirklich krass. Wir haben ja mittlerweile 1 Million LinkedIn-Accounts und ich habe jetzt 23, die beiden Reports kommen immer im Halbjahresrhythmus raus, zusammengerechnet und LinkedIn hat alleine im letzten Jahr über 110 Millionen Fake-Accounts gelöscht und das sind 10% der eigentlichen im Moment vorhandenen Accounts und ich bin mir sicher, die Dunkelziffer ist da noch extrem hoch. Deswegen ist diese Verifizierung wichtig. Sie ist noch nicht super gelöst von LinkedIn, weil wir eben nur mit einem Reisepass, der NFC-fähig ist, uns verifizieren können. Ich hoffe, das geht bald auf den Personalausweis und parallel dazu kann man sich mit einer geschäftlichen E-Mail-Adresse verifizieren. Das geht aber auch nur, weil das bei großen Unternehmen und Konzernen mit starken Domains schon hinterlegt worden ist und es nicht für jedes kleine Unternehmen bisher möglich ist. Deswegen, wenn ihr es könnt mit dem Reisepass, macht es, denn ihr signalisiert eurem Netzwerk, hey, ich bin hier ein echter Mensch. Ob du ein Salesforsten bist, ein guter Mensch oder ein schlechter Mensch, das wird sich später rausstellen, aber es ist auf jeden Fall ein echter Account.
Wir haben hier auf LinkedIn Audio nur echte Menschen, keine Fake-Profile und ich habe selbst auch schon öfter versucht, mich zu verifizieren. Ich habe mich schon mal verifiziert, wurde wieder rausgeschmissen, habe ich wieder verifiziert, wurde wieder rausgeschmissen. Also bei LinkedIn funktioniert das noch nicht so ganz gut. Michi, wie ist das bei euch? Empfehlt ihr wahrscheinlich auch euren Mitarbeitern, sich zu verifizieren oder ihr habt das über die Business-E-Mail wahrscheinlich auch gelöst, oder?
Genau, also die BotschafterInnen oder auch generell Mitarbeitende, da empfehlen wir auf jeden Fall, dass sie sich als Dativ-Mitarbeitende verifizieren. Und das Gute ist ja auch, wenn sie dann die Connection haben zu unserem Dativ-Unternehmensaccount, dann können sie auch die empfohlenen Beiträge, die wir über die Unternehmensseite einstellen können, sehen. Dementsprechend hat es da für die BotschafterInnen oder generell die Dativ-Mitarbeitenden nur Vorteile.
Sehr schön. Ich habe wieder eine Zahl gelernt von der Britta. Ich glaube, es war die Milliarde, die du am Anfang gesagt hast und 110 Millionen gelöschte Fake-Profile. Ich habe jetzt keine Vergleichszahlen mit anderen Netzwerken. Ich weiß aber, dass LinkedIn sehr, sehr gut ist, weil wir auch den Fall einmal im Corporate Influencer Club unserer Gruppe hatten, dass wir eine kleine Schwemme hatte von Fake-Profile, die innerhalb einer Woche, nachdem ich sie gemeldet hatte, dann auch gelöscht worden sind. Das heißt, die Empfehlung an euch ist auch zu sagen, hey, ich melde Profile, die wirklich auffällig sind. Es gibt da mehrere Möglichkeiten, die zu melden, beziehungsweise mit zu begründen, warum man denkt, es sei ein Fake-Profil. Cool. Eine schnelle Abschlussrunde noch also erstmal herzlichen Dank an den Peter und an die Alexandra, dass ihr mit hochgekommen seid. Ich würde jetzt gerne eine schnelle Abschlussrunde machen mit euch dreien, die unsere Gästinnen sind heute. Michi, wenn du jetzt quasi die letzte halbe Stunde nimmst, was war für dich ein Insight, wo du sagst, das nehme ich als Neues mit? Was hast du gelernt?
Ach, von der Britta lernt man eigentlich immer neue Dinge dazu. Deswegen kann ich mich jetzt gar nicht auf eine Sache festlegen. Aber auf jeden Fall habe ich wieder mal mitgenommen, immer wieder drauf schauen, welche Follower reinkommen, auch auf Fake-Profile prüfen. Ich glaube, man unterschätzt es auch so ein bisschen, wenn man ein kleinerer Account ist, dass das einen auch betrifft. Aber da auf jeden Fall immer gucken, ist ein Profilbild drin, ist da, was ist irgendwie die Location von der Person, weil für mich auch immer fragwürdig ist, wenn eine Person aus Indien kommt und ich deutsche Beiträge veröffentliche, kann die das überhaupt lesen? Also da immer so ein bisschen drauf zu schauen, hat mir das Ganze wieder mal gezeigt.
Dankeschön. Britta, was hast du mitgenommen aus der letzten halben Stunde?
Ich habe mitgenommen, dass ich scheinbar zu hohe Ansprüche habe, den Leuten zuzutrauen, dass sie 5 Kontaktanfragen pro Tag versenden könnten, innerhalb weniger Zeit sogar mit Nachricht. Ich werde trotzdem an der 5x5-Regel festhalten, um so ein Minimum zu garantieren. Und der Rest ist ja auch, wenn ich selber was poste, dass es zurückkommt. Und ich möchte nochmal bestätigen, was die Michi gesagt hat. Ihr müsst erstmal auf LinkedIn Fuß fassen. Eine Routine entwickeln, Profil fit machen, kommunizieren, kommentieren, Community Management machen, euch mit der Plattform vertraut machen und dann ist erst der Schritt notwendig, wenn ich eben wirklich sehr aktiv, wenn ich Sales-Verantwortlicher bin, dann mit einem Sales Navigator zu starten, denn der Sales Navigator ersetzt nicht die Arbeit, sondern dann geht's erst so richtig los, dann geht's dann auf Speed und dann muss ich aber auch vorher schwimmen gelernt haben auf LinkedIn.
Also was ich auf jeden Fall heute mitgenommen habe, ist, dass Social Selling richtig viel Arbeit ist. Wenn man das nach Britta macht, sogar noch mehr Arbeit, als ich schon vermutet habe. Weil ich bin schon echt froh, wenn die Leute wirklich ein bisschen was machen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass viele sehr vorsichtig auf LinkedIn agieren. Was ja auch sinnvoll ist, wenn man sich das Thema Verifizierung und Hacking anschaut, was ja einfach uns immer mehr umtreibt. Insofern vielen, vielen Dank, liebe Michi, vielen Dank, liebe Britta, dass ihr heute dabei gewesen seid. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir bleibt auch nur Danke zu sagen, vor allem aber auch an die Alexandra und den Peter, die mit heute auf der Bühne waren. Herzlichen Dank, dass ihr dieses LinkedIn-Audio zu einem Social-Audio gemacht habt, indem ihr eure Fragen mit hochgebracht habt auf die Bühne. Wir sehen, see you in the feed, habe ich immer so schön gehört und gelesen. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass wir uns nächste Woche wieder hören können. Dieser Corporate Influencer Club ist ja immer Donnerstag 17.30 Uhr und wir sind in der Planung und der sehr wahrscheinlich wird der Holger Kahnt mit euch in den Diskurs gehen über ein spannendes Corporate Influencer Club Thema. Und natürlich, ich würde die letzte Wort noch im Klaus geben wollen mit 2 Sätzen zur Zukunft Personal Nord, Klaus. Da kann man sich irgendwie live sehen.
Am 23. April sind wir in Hamburg mit dem Corporate Influencer Club und haben spannende Gäste dort. Und da freuen wir uns darauf, wieder sehr viele Corporate Influencer Programme vorzustellen. Wir sind 2 Tage und dort live und werden das jetzt nicht unbedingt aufzeichnen. Heißt exklusiv in Hamburg bei der ZP Nord, Zukunft Personal Nord dabei. Und kommt dazu, wer eine Freikarte haben will, sollte sich nur bei mir melden. Dann kann ich ihm gerne oder ihr gerne den Link zuschicken. Wir freuen uns über zahlreiche Teilnehmer.
Sehr schön. Herzlichen Dank, Klaus. Danke für die letzte halbe Stunde. Ich durfte auch einiges lernen. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Danke fürs Zuhören. Und ich freue mich drauf, euch zu hören beim nächsten Corporate Influencer Club Audio oder bei einem der Events des Clubs. Macht's gut und ich wünsche euch einen richtig schönen Abend.
Einen richtig schönen sommerlichen Abend sogar, weil es wird richtig wieder gutes Wetter geben in den nächsten Tagen.
Ciao.
Tschüss.
Das war der Corporate Influencer Podcast mit Klaus, Winfried und Alex. Die Shownotes und alle weiteren Episoden findet ihr unter corporateinfluencerpodcast.de. Eine Produktion der Klangstelle.
Und aus der Klangstelle meldet sich euer Alex nochmal ganz kurz für den Epilog. Legt euch ganz kurz gescharmant zurück und genießt die Trommelfellmassage, denn es gab für dieses Mal oder bei diesem Mal auch wirklich ein paar Sonderheiten. Das war ein LinkedIn-Live-Audio-Event, das heißt, man hat unterschiedlichste Leute mit unterschiedlichsten Mikrofonierungen. Was war die Ausgangslage? Ich habe einmal natürlich zu Hause im Homeoffice komplett mitgeschnitten über den Chrome-Browser und dann hatten wir diese Spuren. Hört mal rein.
Dass wir da richtige Kompetenzen, also wir sind auch kompetent, aber das sind richtig kompetente Leute.
Vinny hat ein gutes Mikrofon, der hat sein Shure MV7 zu Hause im Homeoffice, kam gut und sauber rüber, passt.
Ganz besonders freue ich mich natürlich über Michaela Wüst, dass du heute dabei bist.
Der Klaus hatte hier im Studio sein Rode NT USB, kam ein bisschen muffiger rüber, aber das haben wir dadurch haben wir anders gelöst. Wir wissen noch nicht genau, warum sein Codec da ein bisschen härter mit ihm ins Gericht geht als der Vinny. Und wie gesagt, Klaus hatte dann die Michaela Wüst begrüßt.
Danke für die Einladung, Klaus.
Michi Wüst hatte die AirPods Pro verwendet. Ich konnte leider, ist in Anführungszeichen, nicht intervenieren. In dem Fall würde ich immer vorschlagen, lasst die AirPods Pro, nimmt das Telefon in die Hand oder stellt's auf eine Seltersflasche oder was auch immer, macht ein Sandwich, das heißt 45 Grad Winkelentfernung, 1 bis 2 Fäuste Entfernung und dann direkt in das Mikrofon sprechen. Beste Sound ever, gerade bei den neuen iPhones. Aber jetzt waren es die AirPods Pro. Gruß nach Nürnbergchen, der Frankenland.
Schön, dass du dabei bist, liebe Britta.
Hallo Klaus, ich freue mich auf das Gespräch heute.
Die Britta wurde rechtzeitig von den Kollegen von den AirPods befreit und zum Jabra, glaube ich, getrieben. Und das klang dann doch einigermaßen gut. Fand ich durchaus verwertbar. Also das war die Ausgangslage und ihr erinnert euch an den Klaus.
Freue ich mich natürlich über.
So, was haben wir mit Klaus gemacht? Der wird von mir immer verdingt und auch verpflichtet, aus seinem Mitschnitt oder seine Spur selber am Rechner mitzuschneiden. Das heißt, aus dem hier wird dann...
Das hört sich ja auf den ersten Blick sehr schön an, ist aber nicht ganz einfach, weil es auch zeitaufwendig ist. Das heißt...
Ja, das Mitschneiden ist ein bisschen zeitaufwendig. Man muss 2 Knöpfe drücken, aber es wird dann das hier draus.
Das hört sich ja auf den ersten Blick sehr schön an, ist aber nicht ganz einfach, weil es auch zeitaufwendig ist. Das heißt
ja. Ja, aber es hat sich ja gelohnt, lieber Klaus. Das Problem beim Klaus war nur, wenn er selber mitschneidet, er hat ein sehr empfindliches Mikrofon, das wisst ihr aus der letzten Epilog-Episode, dann hat er, ja, dann hört man ihn arbeiten. Ja, also Klaus ist auch immer heftig am Mitrecherchieren und am Notizen machen und so. Das heißt, man hört seine Tastatur. Das muss man natürlich rausnehmen. Und dann habt ihr auch gehört, wir haben es noch nicht rausgefunden, irgendwas war beim Klaus nicht ganz sauber diesmal. Denn wir haben so ein Störgeräusch mit drauf. Hört mal rein. Ja, ich habe es ein bisschen lauter gemacht. Moment, nochmal 10 dB drauf. Das muss natürlich auch raus, das brauchen wir nicht. Ne? Zeige ich euch gleich dann auch, wie wir es gemacht haben. So, und dann haben wir noch technisch bei der Britta aber eine Besonderheit gehabt, denn Britta habe ich erstmal, ich sag mal so, erwischt beim Tippen. Wir hören mal in die Spur bzw. in den Mitschnittteil rein, wo die Michi was gesagt hat. Und jetzt achtet mal drauf, was da passiert.
Gruppe und auch die ganze Community ein Selbstlernangebot zur Verfügung gestellt, wo wir dann eben...
Bin ich ja niemandem böse, weil wir halten ja immer auch gerne an, die Teilnehmer die sollen sich ja muten, wenn sie nicht reden. Und ich natürlich auch gleich so, Britta, bitte muten. Ja, und dann
ein Selbstlernangebot zur Verfügung gestellt.
Und was Britta dann zurückgeantwortet hatte, war... bei ihr hat sich LinkedIn Audio aufgehängt. Das heißt, sie konnte nicht muten und hat natürlich verzweifelt dann versucht, das Ganze wegzutippen. Auch okay, hat sie dann geschafft. Jetzt kommt eine kleine Besonderheit. Jetzt ist ja so, dass du als Producer, der das dann mitschneidet, ich habe LinkedIn im Browser offen, der Browser wird mitgeschnitten und da wird natürlich alles mitgeschnitten, was in dem Browser mitläuft. Also wenn du da irgendwelche andere Fenster noch offen hast, blöd. Ne? Aber jetzt hast du LinkedIn nur offen und wenn LinkedIn eine Nachricht reinkommt, ihr kennt das Geräusch.
Connecten.
Diese
mit deinem Netzwerk irgendwo zu connecten.
Dann kommen diese Bestätigungsgeräusche und da hat sie mir gerade zurückgeantwortet, ich habe neu gestartet, bin wieder mit drin, alles safe. Also das kann man nicht immer raus editieren, vielleicht habt ihr es auch schon gehört, dass da sowas vorkommt wie... Und jetzt zu dem Tippen, bei Britta Spur war noch was anderes, was einem dann aufgefallen ist und zwar, ja, hört mal rein.
Affinität, eine gemeinsame zu finden und eben bei der Kontaktanfrage nicht.
Sie hatte Dropouts. Nur das kann mal passieren, wenn das Wi-Fi nicht richtig funktioniert oder wenn die Verbindung nicht richtig sauber ist. Dann ist so ein kleiner Mini-Delay mit drin. Das kann auf der ganzen Signalstrecke passieren. Es kann auch sein, dass der Onkel Wunschel vielleicht zu Hause gerade irgendwo, ja, dass irgendwo jemand Netflix geschaut hat oder was auch immer. Und dass es bei mir lag, auf jeden Fall, da geht ja nichts verloren. Aber diese Dropouts sind natürlich erstmal auf der Spur geschnitten zu hören. Was macht man? Man schneidet es sauber raus. Achtung, ich zeige euch mal, was war.
Bei der Kontaktanfrage.
Und jetzt, was ist?
Eben bei der Kontaktanfrage nicht mehr.
Okay, also ihr habt es begriffen, das waren so eine gute Handvoll Dropouts, die haben wir einfach rausgeschnitten, damit es einen flüssigen Ablauf gibt. Ja, so, zusammengefasst, jetzt sind wir auch schon wieder bei ein paar Minuten. Was haben wir? Wir haben LinkedIn Live Audio auf einem Chrome-Browser und schneiden das Ganze einfach mit. Der Winnie war sauber mikrofoniert, die Michi hatte AirPods, Britta hatte Jabras. Ich glaube Jabra. Der Klaus hatte seine eigene Spur mitgeschnitten, hatte ein bisschen Störgeräusche drauf. Haben wir dann rausgenommen, wir haben Pausen im Gespräch geschnitten, wir haben das Ganze von über 40 Minuten auf 34 reduziert, wir haben die Dropouts rausgenommen bei der Britta und letztendlich dann ja die Spuren wirklich von der einen Spur getrennt, haben die separiert, haben dann quasi die ganzen Spuren nochmal einzeln bereinigt, haben bei Klaus das Störgeräusch aus einer Extraspur rausgerechnet, haben seine Spur wieder mit reingemixt und haben die vier Spuren dann ausgelevelt, repariert und wenn nötig, wie bei der Michi, ihr habt es ja gehört, auch ein bisschen mit ja nachoptimiert und nachjustiert. Und so ist das geworden, was ihr heute gehört habt. Also, das war der Epilog zu dieser Episode. Ihr findet alle Links natürlich in den Shownotes, auch den Link auf die oder auf den Event selber, wo ihr gerne noch mitdiskutieren könnt. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, gerne an alex@klangstelle.net oder auch natürlich an info@corporateinfluencerpodcast.de. Damit sage ich, es ist 17.02 Uhr am Freitag. Ich spiele das noch kurz aus, gebe das in die Runde, lasse das transkribieren und ihr hört es wahrscheinlich dann next week am Mittwoch. Und dann haben wir danach sowieso was ganz Schönes für euch vorbereitet, die nächsten Episoden. Freut euch drauf. Also, ich sage Servus, bye bye, macht's gut, ciao, ciao.
Eine Produktion der Klangstelle. Feinste Hörstücke seit 2005. Tschüss.